Ja, liebe Gemeinde hier in Stendal, ich freue mich, wieder hier sein zu können. Es ist jetzt auch schon längere Zeit, dass ich euch nicht gesehen habe. Jetzt sind wir schon zu dritt. Unsere Tochter, die schläft gerade, die kennt ihr alle noch nicht. Für die, die mich nicht zuordnen können, ich bin Stefan Martens. Ich komme aus Porta Westfalica. Meine Frau Janetta sitzt da. Einige kennen sie noch aus Brakel. Unsere Tochter heißt Amelie. Sie ist am Freitag ein Jahr alt geworden. Und ich bin der Cousin von Andreas. Und gewissermaßen auch sein Schüler. Ich habe einen Bibeltext mitgebracht, von dem ich glaube, dass er, obwohl er sehr alt ist, sehr aktuell ist. Und jetzt kann ich euch da das auch nicht mehr verheimlichen. Ihr habt ja den Bibeltext abgedruckt auf dem Wochenblatt. Das ist auch gut so. Aber ich möchte erst ein bisschen dahin führen, wie es zu diesem Text kommt. Wir leben in einer Zeit der unbegrenzten Möglichkeiten. Man kann scheinbar alles machen. Man kann alles bekommen und zwar sofort. Es gibt so viele Meinungen, jeder kann glauben, was er will. So ist der Zeitgeist. Und wenn ich jetzt an die Erinnerungen oder Erzählungen meiner Eltern denke, aus der Sowjetunion, und viele von euch können das genauso auch sagen, weil sie das so erlebt haben, da war das geistliche Leben schwarz und weiß. Es gab den einen, der war Atheist, und den anderen, der war Christ. Der eine, er ging in den Club und der andere ging ins Bethaus. Der eine hat getrunken oder gesoffen in der Regel, der andere nicht. Und so gab es wirklich eine ganz klare Trennung. Heute ist es anders. Wir sehen, dass die geistliche Welt nicht schwarz-weiß ist und auch nicht viele Graustufen hat zwischen Schwarz und Weiß, sondern es gibt so viele Färbungen, möchte ich das mal nennen. Es ist so bunt, das Leben. Und bunt jetzt im negativen Sinn. Da gibt es den Homosexuellen und da gibt es den Zölibat. Zölibat, das ist, wenn man glaubt, dass jemand, der Gott besonders hingegeben sein möchte, er darf nicht heiraten. Zum Beispiel die katholischen Priester, die leben im Zölibat, die dürfen nicht heiraten. Da gibt es den, der ganz zugeknöpft ist, und da gibt es den Kirchenfeind. Da gibt es den Asket und da gibt es den bibelkritischen Liberalen. Und alle diese Personen, die ich jetzt aufgezählt habe, die können sich heute Christ nennen. Und das ist ja das Schwierige. Wie kann es sein, dass sich scheinbar jeder, egal was er für einen Lebensstil lebt, wie er richtig und falsch definiert, sich als Christ bezeichnen kann? Und wie können wir da eine Orientierung bekommen? Wie können wir das einordnen? Es gibt ständig neue Sachverhalte, die wir beurteilen müssen. Immer neue Situationen. Und wie können wir das machen? Und wir können uns die Frage stellen, ja, worum geht es eigentlich im Kern im christlichen Glauben? Und das ist eine Frage, mit der ich euch jetzt auch einmal mitnehmen möchte. Werft mal gerne Stichworte in den Raum. Worum geht es wirklich im Kern im christlichen Glauben? Das ist die Frage, von der ich sagte, dass ich die stellen werde. Was fällt euch ein? Vielleicht auch Bibelstellen? Also Jesus wurde einmal gefragt, eine ganz ähnliche Frage. Und was hat er dann gesagt? Was ist das Allerwichtigste? Das müssen jetzt schon viele wissen. Ariane, sag mal. Genau, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben. Und deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und damit sagt Jesus, das ist der Kern, diese beiden Dinge. Und über das erste dieser beiden wichtigsten Gebote möchten wir jetzt sprechen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Und so lesen wir jetzt den Bibeltext dieser Predigt, 5. Mose, Kapitel 6, Verse 4 bis 9. Wer möchte, kann das gerne mit aufschlagen, ansonsten habt ihr das im Wochenblatt auch. 5. Mose, Kapitel 6, die Verse 4 bis 9. Und dieser Text, er beginnt mit den Worten, höre Israel. Auf Hebräisch, Shema Israel. Und deswegen nennt man diesen Text auch häufig genauso, Shema Israel. Höre Israel. Der Herr ist unser Gott. Der Herr allein, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und du sollst und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Und du sollst sie zum Zeichen auf deine Hand binden und sie sollen dir zum Erinnerungszeichen über den Augen sein. Und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Und damit ihr den Text besser verinnerlichen könnt, habe ich den zweigeteilt. Es geht zuerst um Israels Beziehung zu Gott, Gott als Person. Und dann geht es um Israels Beziehung zu Gottes Wort. Damals war es das Gesetz, ne? Aber ich sage jetzt mal, es ist das ganze Wort Gottes. Um diese beiden Dinge geht es. Und so gehen wir das jetzt gleich mal Schritt für Schritt einfach durch. Höre Israel. Höre ist gleich am Anfang eine Betonung, das heißt, hier kommt was Wichtiges. Ja, an anderen Bibelstellen wird dann gesagt, siehe. Das ist auch so eine, ich führe einen Vergleich an, und zwar im Spanischen macht man es so, wenn man einen Satz betonen möchte, wenn man das schreibt, dann macht man nicht nur am Ende ein Ausrufezeichen, sondern, wer kennt das? Man macht das Ausrufezeichen auch schon am Satzanfang, aber verkehrt herum, also oben der Punkt und dann der Strich. Also wenn man diesen Satz anfängt zu lesen, dann weiß man schon, dieser Satz wird betont. Weil wenn wir im Deutschen einen Satz lesen, dann könnte es sein, wir sind am Ende angekommen und dann, oh, hier war ein Fragezeichen oder ein Ausrufezeichen. Und im Spanischen passiert das nicht. Da macht man schon am Anfang dieses Ausrufezeichen. Und so ähnlich ist das hier auch, dieses Höre. Jetzt bitte einmal gut zuhören, das ist jetzt wichtig. Israel, hör gut zu. Und dann ist das hier auch nochmal wiederholt. Der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Also gleich in zweifacher Hinsicht ist dieser Text betont. Also Achtung, Achtung, jetzt bitte wirklich zuhören, es ist eine so wichtige Ansage. Ja, was denn? Was ist der Inhalt dieser wichtigen Botschaft? Ja, du sollst hören, dass es nur der Herr, dein Gott ist. Wann sagte Mose diese Worte? Er sagte diese Worte, als die eine Generation der Israeliten schon in der Wüste gestorben war. Und jetzt stehen die vor Kanaan. Und Mose weiß, ich darf nicht nach Kanaan. Aber er möchte diese Generation, die jetzt in der Wüste geboren ist, noch einmal unterweisen. Und diese Generation, die ist zwar in der Wüste geboren, aber sie hatten ja auch viele Dinge mitgenommen aus Ägypten, Dinge aus dem Götzenkult. Und es gab so viele Götzen in Ägypten und das Land, wo sie reingehen sollten, in Kanaan, da waren so viele Völker und jedes Volk hatte seine eigenen Götzen. Und nicht nur Ägypten und Kanaan, sondern die ganze heidnische Welt war voll von Götzen. Wir nennen das heute den religiösen Pluralismus. Glaube an, was du willst, an denen ist alles okay. Solange du das glaubst, ist es für dich die Wahrheit, es gibt dir einen Halt, das ist so gut. Nein, ist es nicht. Du sollst, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Dieser Pluralismus ist verkehrt. So ist das Gebot Gottes. Und natürlich ist uns verständlich, wer diesen Pluralismus nicht toleriert, wer diesen Absolutheitsanspruch Gottes vertritt, der wird auf Widerstand stoßen. Aber genau diese Spannung muss jemand aushalten, der dem einen wahren Gott dienen möchte. Heute werden hier in Deutschland auch viele Götzen verehrt. Da wird die Erde verehrt, als wäre sie ein Gott. Da gibt es natürlich das eigene Ich, dem jeder dient. Manche verehren den Fußballgott und so weiter. Also wir gehen heute nicht mehr in den Götzentempel. Aber nach wie vor haben wir dieses Problem, man kann ja alles Mögliche verehren. Man kann alle Möglichen dienen. Ich kann in alles Mögliche mein Leben hinein investieren. Und Gott sagt, ich möchte dein Gott sein. Und zu den zu den Worten, die hier im Hebräischen stehen. Hier steht ja einmal das Wort Herr. Was steht da im Hebräischen? Das kann man auch in den deutschen Bibeln erkennen. Sag. Jahwe. Genau, was heißt Jahwe? Was bedeutet der Name? Es ist der seiende Gott. Der Gott, der ist. Und dieser Name, mit dem hat Gott sich offenbart, und dieser Name, er zeigt schon, es gibt nur diesen einen. Und Mose sagt hier, Jahwe ist unser Gott. Jahwe ist unser Elohim. Also es gibt niemanden, den du als Elohim bezeichnen darfst, also als Gott, als nur diesen einen Gott namens Jahwe. Er ist allein Gott. Und diesen Punkt, den hatte ich hier überschrieben mit Gott treu sein. Diese Beziehung zu Gott, sie ist gekennzeichnet davon, dass Israel diesem einen Gott treu ist und nicht anderen Göttern dient. Und das erinnert ja stark auch an das erste Gebot, da muss man nur eine Seite zurückblättern. Ich bin der Herr, dein Gott. Und so weiter. Und wie schnell der Abfall in Israel geschah, das hatte man an der Generation vorher gesehen. Und deswegen schärft Mose das diesen Leuten, die ihm so am Herzen liegen, ein. Es darf nur dieser eine dein Gott sein. Und dann spricht er weiter jetzt über die Liebe zu Gott. Vers 5. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Also es reicht nicht, dass Gott, dass Jahwe der einzige Gott ist. Das ist ja sowieso so. Es gibt keine anderen Götter. Aber es ist eben wichtig, dass der einzelne Israelit das auch genauso anerkennt. Du sollst deinen Gott lieben. Das ist jetzt an das ganze Volk gesagt. Ihr als ganzes Volk, du sollst deinen Gott lieben. Aber genauso möchte Gott auch von dem einzelnen Israeliten verehrt werden und geliebt werden. Und wir finden im Alten Testament häufig die Formulierung, Gott sagt, ihr seid mir untreu geworden. Ihr seid in Unzucht gefallen. Und damit ist der Götzendienst gemeint. Also Götzendienst wird als geistliche Unzucht bezeichnet. Und wenn man das jetzt umkehrt, dann verstehen wir, die Anbetung des wahren Gottes ist die intimste Begegnung, die wir mit ihm haben können. Und genau das wünscht sich dieser eine wahre Gott, Jahwe. Er möchte geliebt werden. Das soll eine ganz, ganz enge persönliche Liebesbeziehung sein. Das wünscht sich Gott. Und wie gesagt, hier steht nicht ich, hier steht nicht wir, nicht ihr, sondern du. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Liebes Volk Israel, liebst du deinen Gott? Gott möchte von dir persönlich geliebt werden. Es reicht nicht, wenn so eine allgemeine Frömmigkeit im Volk herrscht, sondern du sollst Gott lieben, du sollst eine persönliche Beziehung zu ihm haben. Du sollst ihm dienen, ihm huldigen, ihn anbeten. Das wünschte sich Gott schon immer, aber hier erklärt er es eben noch einmal. Was ist eines der wichtigsten Worte im 5. Buch Mose? Mindestens eine Person, die weiß das, müsste es wissen. Was ist eines der wichtigsten Worte im 5. Mose? Ja, sag es, Ariane. Das Herz, genau. Also ich habe nachgeschaut, in 5. Mose finden wir 54 Mal das Wort Herz. Und genau hier kommt es ja wieder vor. Das Herz ist der Sitz der Persönlichkeit. Es ist dein Inneres, es sind deine Gedanken, deine Empfindungen. Und all das soll auf diesen einen Gott ausgerichtet sein. Du sollst ihn auch mit der ganzen Seele lieben. Die Seele, das Wort wird verschieden verwendet. Im Schöpfungsbericht heißt es, der Mensch wurde aus Erde gemacht und dann hat Gott ihm den Odem des Lebens eingehaucht und dadurch wurde er eine Seele. Also häufig, wenn das Wort Seele gebraucht wird, ist damit gemeint, der Mensch als Ganzes, als eine lebendige Einheit. Und du Mensch als Ganzes sollst Gott lieben. Die Liebe zu Gott soll dich als ganzen Menschen, dein ganzes Wesen erfüllen und ausmachen. Und mit deiner ganzen Kraft, dein ganzes Vermögen, alles, was du kannst, alles, was du tust, du sollst alles dir möglich in Bewegung setzen, um dieser Liebe größtmöglichen Ausdruck zu verleihen. Und Liebe zeigt sich im Gehorsam, zeigt sich im Dienen, zeigt sich in der Tat. Gott gehorchen geht nur aus Liebe und nur die Liebe verleiht die Kraft, Gottes Willen zu tun. Und genau das wünschte sich Gott. Kein stumpfes Abarbeiten der Gebote Gottes. Wenn wir auf den Islam schauen, ein Moslem sehnt sich nach einer Liebesbeziehung, die er nicht haben kann mit seinem Gott Allah. Das ist ein Gehorsams- oder eine angstvolle Beziehung. Du musst so und so. Er kennt es nicht, dass er mit seinem Gott eine persönliche Beziehung haben kann. Aber genau das ist das, was Jahwe sich wünscht zu seinem Volk. Ich will geliebt werden von euch. Eine Beziehung haben. Nicht stumpf abarbeiten, was du tun musst in deinem Glauben. Du sollst mich lieben. Israels Beziehung zu Gott. Und jetzt in der Anwendung deine Beziehung zu Gott. Wie ist es bei dir? Wir lesen zum Beispiel im Neuen Testament, dass Habsucht Götzendienst ist. Oder Jesus sagt über einen Verwalter, dass von ihm nichts gefordert wird, als dass er treu ist. Und wir erkennen, dass das gar nicht so alttestamentlich ist. Wenn Gott sagt, ich will, dass ihr nur mir dient, also zum Beispiel nicht habsüchtig seid, und Gott will, dass wir ihm treu sind. Du sollst Gott treu sein. Hast du Gott die uneingeschränkte Herrschaft über dein Leben übergeben? Gott fordert von dir nicht, dass du ihn beeindruckst. Gott fordert nicht Leistung. Gott fordert nicht eine bestimmte Spendensumme, die du jedes Jahr ihm abgibst. Gott fordert nicht eine bestimmte Anzahl an Fastentage oder an Gebete, sondern Gott fordert Treue, echte Hingabe, wirkliche Liebe zu ihm, ein ungeteiltes Herz und Entschiedenheit in der Nachfolge. Und wenn du jetzt an den Umgang mit anderen Menschen denkst, es fällt dir wahrscheinlich leichter, dem anderen ein korrektes Verhalten anzugewöhnen, als auf sein Herz zu achten und an seinem Herzen zu arbeiten. Aber hier erkennen wir an dem, was Gott will, dass es um das Herz geht. Und darum sollte es dir und mir auch gehen, auch im Umgang mit anderen Menschen. Und zu dem Punkt Gott lieben, das Gebot der Gottesliebe gilt immer noch. Das hatte ich ja eingangs erwähnt. Jesus sagt, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben. Das ist das Wichtigste, das Wichtige als alles andere. Und dem gleichgestellt eben den Nächsten lieben wie dich selbst. Aber darauf gehen wir heute nicht ein. Jesus fragte Petrus, liebst du mich? Das war die wichtigste Qualifikation für seinen Dienst. Nicht, hast du eine Universität besucht? Hast du die Bibel auswendig gelernt? Liebst du mich? Also lieber Christenständer, liebst du mich? Fragt Gott. Ich denke an Römer 12, die ersten Verse, wo es heißt, du sollst dich Gott als ein lebendiges Opfer hingeben. Gott will dich komplett, ganz. Totalhingabe. Und zwar nicht, um Gott zu beeindrucken, um etwas gewinnen zu können dadurch, sondern weil Gott sich dir auch ganz hingegeben hat. Das ist das Argument in Römer 12. Verbringst du gerne Zeit mit Gott? Machst du gerne das, was Gott möchte? Ich kenne es, man spricht dann darüber, dass viele nicht zu den Gottesdiensten kommen. Woran kann das liegen? Man muss das Problem bei der Wurzel packen. Liebst du Gott, wenn du keine Lust hast, zum Gottesdienst zu kommen? Wie ist das mit der weltlichen Unterhaltungsindustrie? Jetzt kann man sagen, nein, du darfst nicht so und so viel weltliche Musik oder Filme konsumieren. Die Frage dahinter ist, liebst du Gott? Das, was du tust, ist Ausdruck deiner Liebe zu Gott, entweder deiner vorhandenen oder deiner nicht vorhandenen Liebe zu Gott. Gott möchte von dir geliebt werden. Und das ist eine so grundlegende Angelegenheit. Auch wenn fehlende Dienstbereitschaft vorliegt, vielleicht bei dir persönlich, dann frag dich, Liebst du Gott? Vielleicht ist das das Problem. Jedes Handeln, wie gesagt, ist Ausdruck der Liebe zu Gott. Und ich will euch alle motivieren, aus Liebe zu Gott, tut das, was gut ist. Tut das, was dem Nächsten dient, worüber Gott sich freut und so weiter. Du brauchst dich nicht krampfhaft bemühen, etwas Richtiges zu tun, sondern Gott will von dir geliebt sein. Also Gott will nicht das, was du tust, Gott will dich, das ist es. Und wenn du dich Gott verschrieben hast, in Liebe zu ihm, dann ist es an der Zeit, über die anderen Dinge nachzudenken. Aber das ist die Grundlage. Und dann geht es im Weiteren um Israels Beziehung zu Gottes Wort. Ich lese den Vers 6 und dann 8 und 9. Hier geht es darum, das Wort Gottes zu verinnerlichen und zu befolgen. Steht einmal kurz auf, dann lese ich die Verse und das müsste frischer werden. Und dann machen wir weiter. Also bitte einmal aufstehen, ich lese diese drei Verse. Dann können wir uns wieder setzen. Also Verse 6 und dann 8 und 9. Vers 7 machen wir gleich. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen. Und du sollst sie zum Zeichen auf deine Hand binden. Und sie sollen dir zum Erinnerungszeichen über den Augen sein. Und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Dankeschön, nimm wieder Platz. Also diese Worte, wo soll man die tragen? Im Notizbuch? Aber was ist zuerst? Hand und Stirn kommt, aber was ist vorher?
Herz.
Auf dem Herzen. Ist wieder das Herz dran. Mit dem Herzen liebst du Gott. Und mit dem Herzen sollst du sein Wort kennen. Diese Worte sollst du auf dem Herzen tragen. Was waren diese Worte? Ich hatte das erklärt. Es ist das 5. Buch Mose. Also eigentlich die Wiederholung des Gesetzes. Das, was Gott von dir möchte, liebes Volk Israel, das sollst du nicht einfach nur irgendwie gehört haben. Es soll bei dir im Herzen drin sein. Ich denke an eine Aussage oder ein Bild, das Ted Tripp verwendet. Er hat ein sehr bekanntes Buch geschrieben über Kindererziehung, Elternhirten der Herzen. Und da sagte er, es hilft nicht, wenn man an einen Apfelbaum Äpfel dranbindet, die man im Laden gekauft hat. Sondern dieser Baum soll selber gut sein und dann Frucht tragen. Und das bezieht er auf die Kindererziehung. Und hier gesagt, Mose zu Israel, ihr sollt im Herzen dieses Gesetz tragen. Denn nur dann kann es wirklich nach außen kommen als Frucht. Eine Herzensveränderung muss stattfinden. Wie gesagt, in Vers 7, den behandeln wir gleich, und dann in Vers 8. Und du sollst sie, also diese Worte, zum Zeichen auf deine Hand binden, und sie sollen dir zum Erinnerungszeichen über den Augen sein. Wie machen Juden das? Wie versuchen Juden, diesem Wort nachzukommen? Das wurde schon gesagt, die Juden, wenn sie in die Synagoge gehen, wenn sie beten, dann haben sie ihre Gebetsriemen, also Lederstreifen, die wickeln die sich um die Hand, um den Arm. Und da ist dann so ein Kästchen dran und in diesem Kästchen sind bestimmte wichtige Gesetzestexte. Und mit der Stirn machen die das auch, es soll ja auch über den Augen sein. Und jetzt müssen wir das mal kritisch hinterfragen, ist das eigentlich das, worum es Gott geht? Also jetzt gehst du, kaufst dir in irgendeinem Geschäft so ein Kästchen, wo so Bibelworte drin sind, bindest dir das an die Mütze. Ist das eigentlich das, was Gott haben möchte von seinem Volk? Erinnern wir uns nochmal daran, worum geht es eigentlich? Es geht um das Herz, nicht um das, was du hier kleben hast. Nicht um das, was an deinem Arm oder an deiner Hand ist. Und die Juden, die haben das, was hier eigentlich so verinnerlicht werden sollte, wieder oberflächlich gemacht und haben es nicht verinnerlicht. Wie schade. Sie haben nicht die eigentlichen Absichten Gottes erkannt. Sie haben ihr Herz nicht von Gott verändern lassen. Zumindest viele. Die Hand spricht doch für das Handeln. Dein Handeln soll von Gottes Wort geprägt sein, das, was du mit den Händen tust. Natürlich genauso mit den Füßen. Alles, was du in Bewegung setzt. Da geht es zum Beispiel um Diebstahl. Da geht es um Gewalttat. Wir würden heute sagen, vielleicht auch Schwarzarbeit. Die Hand soll widerspiegeln, dass im Herzen das Gesetz geschrieben ist. Dann geht es um die Stirn. Sich das Gesetz auf die Stirn tätowieren, wäre das vielleicht eine Möglichkeit? Dann wäre es ja auch dauerhaft dran. Ne? Müsste man das dann eigentlich richtig rum oder spiegelverkehrt tätowieren? Also, dass die anderen das lesen können oder dass ich das selber lesen kann, wenn ich vorm Spiegel stehe? Wir kennen das, darum geht es doch gar nicht. Wir sagen heute, schreibt dir das hinter die Ohren. Da meinen wir auch nicht, stell dich an den Spiegel und versuch das dahin zu schreiben. Überhaupt, was müsste man dann dahin schreiben? Es ist ziemlich viel, was da stehen muss. Musst du sehr klein schreiben, dann kannst du es gar nicht mehr lesen. Worum geht es? Deine Stirn, dein Kopf, dein Denken, dein Sinnen soll dieser Liebe zu deinem Gott entsprechen. Das ist es doch, worum es geht. Gott hat uns den Kopf nicht zum Beschriften gegeben, sondern zum Denken. Und dieses Denken, das soll ihm entsprechen. Also wir erkennen, Gott sagt zu Israel, dein Handeln und dein Sinnen, deine Gesinnung, die Art, wie du Dinge beurteilst, wie du Gefühle zulässt, wie du dich selber kontrollierst, das soll dem Gesetz entsprechen, dem Willen Gottes. Es geht um ihn, nicht um dich. Und du sollst dir auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Wie haben Juden diesen Satz angewandt? Wer war schon mal in Israel? Sind einige? Im Hotel. Was sieht man da an den Türleibungen? Nochmal? Ja, irgendwie so heißt das, ich kenne den hebräischen Namen nicht. Da ist so ein kleines Kästchen. Ähnlich wie das, was man beim Beten auf der Stirn trägt. Und das ist dann ein Papierchen eingerollt mit wieder einigen wichtigen Gesetzestexten. Und ein Jude, der sagt damit, habe ich das gemacht, was hier steht. Ich habe es an den Pfosten meines Hauses geschrieben. Jedes Mal, wenn ich zur Wohnungstür reingehe, dann ist dieses Kästchen, ich kann das vielleicht einmal streicheln, einmal einen Kuss dahin geben. Wir erkennen oder wir erinnern uns an eine Altstadt, Fachwerkhäuser. Da sind häufig auch Aufschriften, wo dann auch Bibelworte drin draufstehen oder halt auch andere fromme Sprüche, manchmal auch nicht fromme Sprüche. Auch bei meinem Elternhaus, wir hatten das Haus gekauft als Familie, ist ein sehr altes Haus, es ist deutlich über 100 Jahre alt. Und die Eingangstür, da war ein Sturz, also ein Balken über der Tür und der war aus Sandstein und da war eingraviert der Name des Erbauers und so weiter. Und da stand auch ein Satz, den ich ohne es bewusst zu wollen auswendig gelernt habe. Da stand dann drauf, wer ein- und ausgeht durch diese Tür, der bedenke für und für, dass unser Heiland Jesus Christ die Tür zum Himmel selber ist. Ich finde das so schön. Vielleicht kannten die diesen Vers und haben das damit umsetzen wollen. Ich schreibe es dahin. Es ist jetzt nicht ein Gesetzeszitat, aber es ist etwas, das daran erinnert. Gott weiß, wie vergesslich sein Volk ist und sagt seinem Volk, ihr sollt das aufschreiben. Erinnert euch dran. Aber behaltet, es geht ihm eigentlich nicht um dein Haus. Nicht das Haus braucht diese Aufschrift, sondern dein Herz. Aber du sollst dich dran erinnern. Man kann sich Bibelverse in die Wohnung hängen zum Beispiel. Aber das ist nicht mehr in Mode. Viele machen das bewusst nicht. Erst ins Herz schreiben und dann in den Türrahmen. Das ist das, worum es geht. Jetzt kommt der Vers 7, den wir gerade übersprungen haben. Hier geht es darum, Gottes Wort weiterzugeben. Hier geht es speziell darum, es der nächsten Generation weiterzugeben. Aber ich bin der Meinung, es geht insgesamt darum, also es geht Gott insgesamt darum, dass sein Wort weitergegeben wird. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen, diese Worte, also das Gesetz Gottes, und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst. Wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. So, jetzt bin ich zwar mittlerweile Papa, und aber noch kein erfahrener Pädagoge, deswegen will ich auf jeden Fall Zurückhaltung üben. Aber im Text sollten wir trotzdem bleiben, oder ich möchte trotzdem beim Text bleiben und das sagen, was hier steht. Du sollst diese Worte deinen Kindern einschärfen und davon reden. Also jetzt machen wir uns Gedanken, Israel ist in der Wüste. Jetzt kommen Kinder in der Wüste zur Schule. Woher sollen die wissen, was gut und falsch ist? Von den Eltern. Die Eltern haben diese Verantwortung, so sagt es Gott den Juden hier. Woher soll die nächste Generation die Wahrheit kennen? Es muss ihr gesagt sein. Hier funktioniert ja keine Gedankenübertragung von hier nach da, in mein Kind auf einmal, zack, ohne dass sie es gehört hat, weiß sie es. Nein, die Verantwortung für die geistliche Prägung der Kinder liegt bei den Eltern. Und sie sollen dieser Verantwortung nachkommen, damit auch in die Kinderherzen dieses Wort hineingeschrieben werden kann. Vor allem in größeren Gemeinden, da seid ihr nicht so stark in der Gefahr, da passiert es, dass Eltern dann die Kinder zur Kinderstunde abschieben oder zur Jüngsterstunde oder zur Jugendstunde. Das sind die Profis, die machen das. Nein, Gott sagt, die Eltern, die sollen die Kinder prägen. Wenn du in deinem Haus sitzt, also wenn du zu Hause bist, dann sprich mit deinen Kindern über das Gesetz. Biblische Inhalte sind alltagsrelevant und seien ein Alltagsbestandteil. Wenn du auf den Weg gehst, so heute gehen wir nicht irgendwo hin, wir fahren mit dem Auto. Autofahrten sind super Möglichkeiten, um ganz normal über Gott zu reden. Autofahrten sind keine Zeitverschwendung. Autofahrten sind gute Gelegenheiten für tiefgehende Gespräche, wie ich selber oft erlebt habe. Wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Also der ganze Alltag sei gefüllt von Gottes Wort. Das wünschte sich Gott von Israel. Das war jetzt Israels Beziehung zu Gottes Wort, also zu dem Gesetz. Und jetzt in der Anwendung deine Beziehung zu Gottes Wort. Kolosser 3,16, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. In aller Weisheit lehrt und ermahnt einander und so weiter. Also auch im Neuen Testament ist gefordert, dass Gottes Wort uns erfüllt. Es soll in euch wohnen, es soll zu Hause sein, in dir, in deinem Haus, in deiner Gemeinde, wo du bist, da sei Gottes Wort zu Hause. Und es ist sicher auch gut, wenn wir Möglichkeit nutzen, um uns selber zu erinnern an Bibelworte. Also man kann sich Bibelworte wirklich in der Wohnung aufhängen. Und wenn du keinen Bibeltext in der Wohnung hängen hast, dann will ich dir einfach auch als Hilfe, um diesen Text anzuwenden, mitgeben, dann nimm heute einen Zettel zum Klebchen, und schreib irgendeinen Bibelvers drauf, vielleicht auch genau den, und kleb dir den an den Garderobenspiegel. Dass du sagen kannst, ich will das auch machen. Ich will auch Gottes Wort an den Pfosten meiner Tür irgendwo stehen haben, um mich selbst daran zu erinnern. Man kann sich in der Anwendung hier fragen, ist die Musik, die du hörst, diesem Wort entsprechend? Oder ist es gotteslästerliche Musik? Die Dinge, über die du sprichst mit deinen Arbeitskollegen, auch mit deinen Glaubensgeschwistern, entsprechen diese Dinge der Bibel? Oder sind sie aus Gottes Perspektive nichts nützig? Ich habe vor kurzem mit einem Verwandten gesprochen, der hatte ein Gespräch mit Gemeindeverantwortlichen und da liefen Dinge offensichtlich falsch und er fragte, seid ihr bereit, eure Meinung zu ändern, wenn ich euch anhand der Schrift zeige, dass ihr euch täuscht? Wisst ihr, was die Antwort war? Kategorisch nein. Das kann doch nicht sein, oder? Dass jemand, der von sich sagt, ich bin ein bibeltreuer Christ, er sagt kategorisch nein, ich bin nicht bereit, mich von dir belehren zu lassen über das, was in der Bibel wirklich steht. Und ich will euch das allen ganz dringend mitgeben. Natürlich gilt es mir zuerst, weil ich diesen Text predige, sei um jeden Preis Gott gehorsam. Mach exakt das, wovon du weißt, das will Gott von mir. Und denk nicht, ja, so genau nimmt Gott das schon nicht. Doch, genau so genau nimmt er das, wie er das gesagt hat. Das ist die alles entscheidende Frage. Ist es dir ein Grundanliegen, Gott zu lieben und ihm zu gehorchen? Und zu der Sache, das Wort auch der nächsten Generation weiterzugeben. So, wir sind Eltern und uns ist wichtig, unsere Kinder, die sollen gesund sein. Die sollen glücklich sein, die sollen eine gute Schulbildung bekommen. So, die Kinder wollen alle nicht gerne zur Schule gehen, die meisten. Aber den Eltern ist es wichtig, also geht gerne zur Schule. Den Eltern ist wichtig, dass die Kinder ein gutes Erbe bekommen. Das ist vielen Eltern wichtig. Jetzt vor kurzem hatten wir Weihnachten. Den Eltern war wichtig, die Kinder sollen gute Weihnachtsgeschenke kriegen. Aber wie vielen Eltern ist eigentlich wichtig, dass die Kinder Gottes Wort kennenlernen und den Gehorsam zu Gott lernen? Sicher nicht zu vielen. Und ihr in Stendal und wir in Porter sollen den Unterschied machen. Das soll uns wirklich ein Herzensanliegen sein. Was ist dir für deine Kinder wichtig? Ich will drei Positivbeispiele erzählen, die ich aus unserer Gemeinde kenne. Da hatten wir einen Besuch gemacht, eine Jugendliche wollte sich gerne taufen lassen. Und sie erzählte von ihrem eigenen Glaubensleben. Und sie sagte, die schönste Erinnerung an meine Kindheit ist, wie Opa und Oma uns aus der Bibel Geschichten erzählt haben. Ich fand das so schön. Ich habe mich gefreut, ich war bewegt. Wie kann das sein? Diese Familie, die irgendwie in der Gemeinde so völlig unscheinbar war. Und da sagt diese Jugendliche genau diesen Satz. Ich habe mich sehr gefreut. Oder ein Freund von mir, der sagt, wir hatten jeden Abend eine Familienandacht und haben ein Kapitel in der Bibel gelesen. Und als Kind fand er das langweilig. Aber er sollte dabei sein. Und sicher darf man das nicht stur durchziehen. Das ist nicht, worüber ich sprechen möchte. Aber dieser Freund von mir, der sagte, das war im Nachhinein, war er dankbar dafür. Und er hat gemerkt, das war eine gute Prägung, die er und die ganze Familie dadurch erlebt haben. Ein Positivbeispiel, finde ich schön. Noch ein Beispiel. Ein Freund hat mir erzählt, sie waren im Urlaub und die schönste Erinnerung aus dem Urlaub war, wie die als Familie gemeinsam Bibelarbeiten gemacht haben. Der Vater, der hat das so für die Kinder aufbereitet, hat da so viel Liebe reingelegt, dass das wirklich angekommen ist. Und ich finde das so schön und das soll uns motivieren, in unseren Familien Gottes Wort leben zu lassen. Vielleicht geht es dir so, dass du sagst, ich habe versagt in genau diesem Punkt. Dann sei dir gesagt, das Wichtigste ist, dass du Gott liebst. Aber wenn du dein Versagen erkannt hast, dann korrigiere es. Und vielleicht hast du schon 10 Jahre lang versagt in diesem Punkt. Dann ist es höchste Zeit für einen Kurswechsel. Auch aus Liebe zu Gott. Sei bereit, dein Versäumnis aufzuarbeiten. Und auf jeden Fall lies heute noch einen Text mit deiner Familie zu Hause, einen Bibeltext, wenn du es noch nicht gemacht hast. Mach das. Starte jetzt, besser heute als morgen. Damit sind wir beim Abschluss, eine kurze Zusammenfassung. Also wir haben erkannt, es geht um Israels Beziehung zu Gott und um deine Beziehung zu Gott. Und Gott sagt, ich, also Jahwe, ich sei dein einziger Gott. Und ich will von dir geliebt werden, über alles, geliebt und verehrt werden. Und vielleicht sitzt du hier und sagst, ich habe aber gar nicht mehr so viele Möglichkeiten, Gott zu dienen. Ich bin nicht mehr so gesund. Ich habe vielleicht nicht so viel Geld, wie ich gerne spenden würde. Ich habe diese und jene Möglichkeit nicht mehr. Dann ist das überhaupt kein Problem, wenn du Gott von Herzen liebst und aus Liebe zu ihm das tust, was du kannst. Und ich finde das sehr, sehr ermutigend. Und ich will dir sagen, sei ermutigt, aus Liebe zu Gott das zu tun, was gut ist. Und mach dir nicht Gedanken über das, was du nicht tun kannst. Denn das verlangt Gott von dir gar nicht. Gott will geliebt werden von dir. Und das andere Israels und deine Beziehung zu Gottes Wort. Sei aufrichtig bestrebt, Gottes Wort wirklich zu bewahren im Herzen. Es zu befolgen und es weiterzugeben. An deine Kinder, an deine Nachbarn, wo du bist, Menschen sollen Gott gehorchen. Das ist wichtig. Und Gott gebe, dass unsere und auch eure Gemeinde aus vielen veränderten Herzen bestehen, die in ihrem Gott hängen, die seinen Willen tun und die Gott dadurch auch verherrlichen. Amen. dass du uns das ins Gebet nehmen und gemeinsam beten. Mein Herr, du möchtest allein unser Gott sein. Du, der ewig seiende Gott. Niemand soll sonst unsere Aufmerksamkeit so bekommen wie du. Um nichts soll es uns so wichtig bestellt sein wie um dich. Israel sollte dir treu sein, sollte dich lieben. Und wir auch. Du wünschst, wahre Anbeter zu haben. Du wünschst, dass wir dir gehorchen, nicht aus Zwang, nicht aus Angst, sondern aus Liebe. Du hast uns zuerst geliebt, und dadurch sind wir in der Lage, dich auch zu lieben. Und schenke uns allen dieses herzliche Verlangen, mit dir Zeit zu verbringen, mit dir die Meinung zu teilen, von dir abhängig zu leben, zu tun, was du möchtest. Schenk, dass wir gerne uns mit deinem Wort befassen, damit wir auch erkennen, was du möchtest. Denn nur dann können wir aus Liebe zu dir das tun, was gut und richtig ist. Schenk uns in Porta und den Geschwistern hier in Stendal wirklich diese gehorsamen Herzen, dass wir für die Welt ein Zeugnis sind und dass du dich über uns freuen kannst, dass wir dir die Ehre geben. Amen.